Es liegt der Weihnachtstrubel also hinter uns. Egal, ob wir mittendrin waren und die hinter uns liegende Zeit mit wachen Sinnen, mit schönen Begegnungen und frohen Festen erlebt haben, oder ob wir eher doch nur Zuschauerinnen oder Zuschauer waren, die das Ankurbeln der Weihnachtsmaschinerie seit September doch auch etwas skeptisch beobachtet haben. Fing ja mit Spekulatius im August an, und dann griffen die Medien nach und nach das Thema auf, in Zeitungen, in Radios, im Fernsehen, natürlich im Netz auch. Dann, oder parallel dazu, kamen die Weihnachtsmärkte und die Weihnachtsliederdichte in den unterschiedlichen Kanälen nahm zu, wurde erhöht. Die meisten von uns haben jedenfalls dann auch Weihnachtsgeschenke besorgt, waren beschäftigt damit, haben Adventskalendertürchen aufgemacht, Lichter wurden entzündet. Erst am Adventskranz und schließlich dann auch am Weihnachtsbaum, der dann hell erstrahlte. Es gab Gottesdienste, es gab für die einen Besuche und für die anderen Einsamkeit, alle Jahre wieder. Jetzt liegt er hinter uns, dieser Weihnachtstrubel. Dieser Trubel, der die einen in Stress und die anderen in die Ablenkung treibt. Oder ist der Stress vielleicht Ablenkung? Ich weiß es nicht. Oder gab es sie doch noch, die vielbeschworene Besinnlichkeit? Zeit dafür, eine Botschaft aufzunehmen, die Sinne wach zu haben, aufnahmefähig zu werden. Eine Botschaft, die in der Weihnachtszeit liegt, hast du sie aufnehmen können. Könnten ja ganz unterschiedliche Impulse gewesen sein. Der von Gott im Jesuskind zu Boden gekommene Gott. Oder die andere Einsicht, dass wir mitunter ganz verunsichernde Dinge erleben, die dann doch vom Heiligen Geist gewirkt sein könnten. Wie Josef, der im Traum auf einmal eine Sicht bekommt dafür, dass das, was er erlebt und ihn verunsichert hat, doch eine gute Geschichte war. Könnten aber auch die Klassiker sein von der Ehre in der Höhe und dem Frieden auf Erden. War Zeit dafür, dass du dich auf Gott ausgerichtet hast und ihm die Ehre gegeben hast zum Weihnachtsfest. Oder Zeit dafür, bewusst den Frieden hier auf Erden zu leben in deinen Beziehungen, in denen du lebst. Aber wer hatte schon wirklich Zeit für die Weihnachtsbotschaft oder eine dieser Weihnachtsbotschaften? Und wer hat sie jetzt? Wer hat schon Zeit? Zeit, Dingen noch einmal nachzudenken. Wir sind doch so beschäftigt. Kaum liegt das Weihnachtsfest hinter uns, steht Silvester ja schon vor der Tür. Dieses laute und schrille Fest, das auch vorbereitet sein will. Die Zeit bis zum Jahreswechsel muss irgendwie gestaltet werden. Ein Raclette bietet sich an oder ein paar Spiele oder die Vorbereitung des Feuerwerks. Dann folgt der Neujahrstag mit anfänglich müder Stimmung, aber dann auch mit Konzerten und dem Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen. Unser Leben ist schnell und dicht. Dabei ist ja nicht nur die Dichte der Feste am Jahresende und Jahresbeginn entscheidend. Wir sind auch gedanklich voll. Wir glauben, uns einbilden zu können, wie die Dinge sein müssten und was entsprechend besser laufen sollte. Oder anders oder gar nicht mehr. Wir haben Ideen davon, was sich entwickeln müsste. Oder wir wünschten uns, dass es irgendwie sich ergeben sollte, so wie wir es uns denken. Und wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir unzufrieden. Manchmal auch mürrisch oder bitter. Und manchmal stecken wir auch einfach den Kopf in den Sand, weil uns alles zu viel wird. Kann auch sein, dass wir so überzeugt von uns selber sind, von unserer Meinung, von unserer Sicht auf das Leben, dass wir andere damit richtig nerven. Dann sind wir zu Besserwisser geworden. Manchmal tut es gut, innezuhalten. Bei unseren Vorfahren war die Zeit ab dem 24. Dezember bis zum 5. Januar die Zeit der Rauhnächte. Die Zeit der Differenz zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr, die ja beide etwas unterschiedlich lang sind. Es war eine dunkle Zeit, aber auch eine Deutezeit. Eine Zeit zwischen den Jahren, und die Zeit konnte man nutzen, um innezuhalten und sich im Leben zu verorten. Und das kann man immer noch tun und es kann ganz hilfreich sein. So haben diese Rauhnächte in den letzten Jahren wieder Konjunktur bekommen. Vielleicht ist eine solche Zwischenzeit oder Auszeit wirklich notwendig. Es ist gut, wenn die Not gewendet wird und eine neue Sicht freigelegt. Im Predigtext für den heutigen Sonntag wird davon etwas deutlich. Er erzählt, wie Hiob das erlebt hat. Hiob 42, die Verse 1 bis 7, kurze Verse. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Im Buch Hiob wird viel von und über Gott geredet. Es wird darüber nachgedacht, wie Gott ist und was er tut. Sein Sein und sein Handeln wird interpretiert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Es wird darüber diskutiert, welche Konsequenzen es für das menschliche Leben hat, dass Gott so ist, wie er ist und so handelt, wie er es tut. Oder wenigstens wird darum gerungen, was es für die Menschen heißen könnte, wenn Gott so wäre, wie man sich das denn so vorstellt. Denn die Sache mit Gott ist ja ziemlich groß. Kein leichtes Thema also, was da von Hiob und seinen Freunden, die mit ihm reden, verhandelt wird. Sie ringen um diese Fragen und hatten auch einen Anlass dafür. Hiob ging es nämlich furchtbar schlecht. Sowohl wirtschaftlich als auch körperlich und auch familiär. Und das, obwohl er vorher wohlhabend war, ein anständiges Leben geführt hat, gottesfürchtig war, ein frommer Mensch. Wie ist also Gott und was tut er und auf welche Weise? Solche Fragen werden im Hiob-Buch kapitellang erörtert und gewendet und verhandelt. Das kann sehr analytisch passieren, aber auch emotional, in Ausbrüchen geradezu, bis fast an die Grenze der Gotteslästerung. Eine Kostprobe vielleicht aus Hiob 9, ab Vers 22, nach der Basisbibel. Es sagt Hiob, da kann man lesen, es ist einerlei, deshalb behaupte ich, unschuldig oder schuldig, das spielt keine Rolle. Gott vernichtet den einen wie den anderen. Wenn eine Flutwelle kommt und viele in den Tod reißt, verhöhnt er noch die Angst der unschuldigen Opfer. Verhöhnt er noch die Angst der unschuldigen Opfer. So wird von Gott geredet. Eine Situation wirken lassen, Zugänge dazu gewinnen. Wir machen das hier ganz oft. Es passiert gewollt oder auch ungewollt, weil wir unser Leben leben und weil uns das Leben einfach nicht kalt lässt. Wir leben es ja und wir gucken es uns an und entwickeln eine Meinung dazu. Manche machen das eher gedanklich, intellektuell, rational und andere aus dem Bauch heraus. Und vermutlich gibt es da gar nicht nur die einen und die anderen. Klar gibt es mehr die Kopfmenschen und mehr die emotionaler tickenden Leute, aber das sind ja nur Tendenzen. Kopf und Bauch, Analyse, Emotion, das kommt beides vor. Noch etwas lässt sich unterscheiden, nicht nur Kopf und Bauch, sondern auch der Umgang mit Gott und dem Leben, allein und in Gemeinschaft. Beides kommt ja bei uns vor. Wir nehmen uns Zeit und lesen, vielleicht in der Bibel oder in einem anderen Buch. Wir gehen ins Gebet, wir machen uns Gedanken. Inspiration bietet das Leben ja in Hülle und Fülle, von der freien Natur bis zur digitalen Welt. Dabei kann uns etwas klar werden. Oder manchmal tun sich auch wieder neue Fragen auf, die uns aber auch gedanklich weiterbringen. Aber auch in Gemeinschaft kann man unterwegs sein. Ich meine, dass sich Überzeugungen einstellen oder eben auch neue Unklarheiten auftauchen, das kann in Gemeinschaft mit anderen Menschen auch geschehen. Das ist ja auch das, was wir im Gemeindeleben immer wieder praktizieren, was bei uns immer wieder passiert. Wir hören, was andere sagen, sagen auch unsere Meinung dazu. Und dazu bieten wir verschiedene Formate auch an, Gruppenstunden, Gottesdienste, Bibelstunden. Alle möglichen Menschen und unterschiedlichen Menschen kommen da zusammen und teilen Glauben und Leben miteinander. So kann man auf eine gute Art innehalten, etwas Abstand gewinnen und mit etwas Abstand auf das schauen, was uns so bewegt. Und man kann versuchen, es einzuordnen. Ein Zustand, eine Situation, eine Entwicklung, Erwartungen, Wünsche, Überzeugungen. Entweder mit ganz viel Abstand, wenn etwas war und nicht mehr ist oder wenn etwas erst kommt und noch nicht da ist, oder auch in bestimmten Situationen, mittendrin, mitten in einer Entwicklung oder in einem Zustand, kann man versuchen, etwas inneren Abstand zu nehmen, um die Dinge mal irgendwie in Ordnung zu bekommen oder in eine Ordnung zu bekommen. Wenn wir das mit mehreren Menschen zusammen machen, dann kann das kommunikativ sein. Kommunikatives Innehalten kann man das nennen. Auch das innere Reden mit uns selbst ist Kommunikation. Die Fragen, die wir in uns hegen und die Lösungen, die wir uns vornehmen, die Einstellungen, die wir gewinnen, Kommunikation findet auch in uns drin statt. Und wenn wir über all das in Austausch mit anderen Menschen kommen, ist das auch Kommunikation. Wir hören etwas, sagen unsere Meinung dazu und die anderen tun das auch. Das hatte Hiob erlebt. Er hat von Gott vom Hörensagen vernommen. Und dieses Hören ist wichtig. Wir brauchen es, um tiefer einzudringen in die Wirklichkeit Gottes. Wir brauchen es, um uns selbst in unserem Leben verorten zu können, umgeben und erfüllt von der Wirklichkeit Gottes. Da wurde von Hiob und seinen Freunden ganz viel bewegt und ausgetauscht und erörtert und kommuniziert. Aber ziemlich gegen Ende des langen Hiob-Buches, im 38. von 42 Kapiteln, steht auf einmal das hier. Der Herr antwortete Hiob, also Gott selbst. Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Ich will dich fragen, lehre mich. Bam. Das hat gesessen. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Ich will dich fragen, lehre mich. Und dann holt Gott weit aus. In zwei Reden aus dem Sturm demonstriert er Hiob seine Größe und stellt ihn vor die Grenzen seiner Einsicht. Schon zu Beginn der ersten Gottesrede aus dem Sturm wird klar, worum es geht. Gott fragt: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Da endet dann ziemlich bald das Hörensagen und Hiob wird still. Noch zweimal antwortet er knapp auf das, was Gott ihm sagt. In seiner ersten Antwort erkennt Hiob seine eigene Begrenztheit an und er beginnt zu schweigen. Nachdem Gott dann eine zweite Rede aus dem Sturm hält, antwortet Hiob noch einmal, auch wieder nur kurz. Es ist der Predigttext dieses Sonntags. In ihm erkennt er die Größe Gottes an. Und vor allem sagt er: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Es ist die Einwilligung in Gottes Größe und Unerforschlichkeit. Es ist das Schweigen vor seiner Macht und die Hingabe an seine Macht, aus der alles wurde und in der sich das Leben vollzieht. Diese Einwilligung, dieses Schweigen, diese Hingabe ist nach aller Kommunikation, dass du mit dir selbst und zusammen mit anderen Menschen erleben kannst, das Kontemplative, das Betrachtende innehalten. Die Stille vor der Kraft des Universums, vor Gott, dem Schöpfer. Und noch einmal vor dem Wunder, dass diese Macht sich da entfaltet, wo sie sich klein macht, sich demütigt, sanft wird, in Jesus, dem Kind in der Krippe und dem Herrn der Welt. Hiob tritt in dieses kontemplative Innehalten. Nach dem Text, den wir uns heute anschauen, sagt er eigentlich gar nichts mehr. Nur indirekt wird davon berichtet, dass er Gottes Aufforderung folgt und für seine Freunde, mit denen er vorher um Gott gerungen hatte, jetzt betet. Und da wendet sich das Geschick Hiobs. Er startete in eine neue, lange und äußerst wohlhabende und gesegnete Lebensphase, bis er dann alt und lebenssatt sterben durfte. Bis dahin ist also ein Weg, auf dem sich die Gotteserkenntnis einstellt, ein sich vertiefender Weg. Diese Gotteserkenntnis entwickelt sich in Lebenserfahrung. Sie entwickelt sich im Denken, natürlich, das gehört dazu, im Austausch, in Auseinandersetzung. Aber sie führt dann auch weiter. Führt weiter in Schweigen und dann in die Schau Gottes. Die Erkenntnis Gottes überfordert ja unseren Verstand. Gott ist zu groß für unser Denken, für unsere Worte. Sie lässt sich nicht mit Reden über ihn gewinnen, die Gotteserkenntnis. Sie bleibt ein Geschenk. Und wo es sich dir entfaltet, dieses Geschenk, bekommst du einen Einblick in das Vermögen Gottes, in das, was er kann. Nichts ist ihm zu schwer. Und was er sich vorgenommen hat, vermag er auch umzusetzen. Wenn wir innehalten, halten wir nicht nur von etwas Abstand, treten sozusagen zurück. Wir halten nicht nur Abstand von etwas, wenn wir innehalten, wenden wir uns auch etwas zu. Zu etwas hin. Wir werden still vor der Urmacht des Lebens, die wir nie ganz ergründen können, die sich uns aber doch bemerkbar macht. Manchmal nicht laut. Manchmal eben nicht im Sturm, sondern leise, wie im Säuseln eines Windes. Manchmal nicht in großen Reden, sondern indem sich uns etwas zeigt. Manchmal nicht hörbar und doch zu sehen. Manchmal nicht in Schriften, sondern im lebendigen Jesuskind. Ja, unser Gott kann alles. Und von dem, was er sich vorgenommen hat, ist ihm nichts zu schwer. Wir nehmen uns mitunter auch einiges vor und wir wollen dann, dass Gott sich dessen annimmt. Und wenn er dann scheinbar nicht eingreift, wenn er es scheinbar nicht schafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, wenn er uns scheinbar nicht helfen will bei dem, was wir uns so vorgestellt haben, dann sind wir vielleicht enttäuscht. Aber es geht gar nicht darum, was wir uns vorgenommen haben. Es geht um das, was Gott sich vorgenommen hat. Das kann er umsetzen. Und da ist ihm nichts zu schwer. Was er sich vorgenommen hat, da könnte man sich jetzt eine ganze Menge vorstellen. Im Einzelnen und jeweils aktuell. Man könnte sich auch überraschen lassen von dem, was Gott sich vorgenommen hat und dann auch umsetzt. Und im Nachhinein kann man dankbar dafür sein, was er dann getan hat. Aber es gibt vor allem ein wirklich ambitioniertes Projekt, das er sich vorgenommen hat. Es ist die Erlösung seiner geliebten Menschen und letztlich der gesamten Schöpfung. Und dieses Projekt startet im Grunde schon, als Gott die ersten Menschen nach dem Verlust des Paradieses mit Fellen bekleidet und sie damit schützt und für sie sorgt. Beispielhaft wird sie in der Segnung Abrahams und seinem Lebens- und Glaubensweg. Er ist der Stammvater des Gottesvolkes, an dem sich Gott abmüht und dem er doch seine Treue erweist. In der Lebenssicht der Propheten wird dieses Projekt dann in Worte und Zeichen gefasst. Ehe es Gott in der Sendung seiner selbst im Jesuskind menschlich werden lässt. Das ist die entscheidende Phase des Erlösungsprojekts, das sich der Schöpfer Himmels und der Erden, der Allmächtige und Barmherzige, vorgenommen hat. Deswegen ist Weihnachten groß. Gott sendet seinen Sohn in die Krippe der Welt, Jesus. Niemand war angemessener Mensch als er und kein Leben war so heilig wie seines. Als wahrer Mensch und wahrer Gott teilte er unsere irdische Existenz, um uns aus Unfreiheit zu erlösen.
um Trauer in Freude zu wandeln, um Frieden zu stiften. Frieden unter den Menschen und Frieden der Menschen mit ihrem Gott und Schöpfer am Kreuz, an dem er alles, was uns von Gott trennte, aufhob. Das menschlichste Tun und das heiligste Leben hingab und sein Geist in des Vaters Hände legte, am Kreuz kommt diese Erlösung zum Punkt. In der Auferweckung Jesu Christi von den Toten und seiner Aufnahme in den Himmel wird dieser Erlösungsweg dann auf ewig bestätigt. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und so kann es sein, dass ich dir in allem, was dich umtreibt und beschäftigt, eine Sicht vom wahren Leben ergibt. Diese Sicht kannst du dann bekommen, wenn dein inneres Auge Gott gesehen hat. Dann kann dein inneres und äußeres Ringen in der Erlösung Ruhe finden. Hier auf dieser Erde und in unserer Geschöpflichkeit schon ganz wirklich erfahrbar, heilsam, aber eben auch nur ansatzweise unvollendet, aber mit ganz viel Hoffnung, denn einmal wird es ganz und gar so sein, dass die Erlösung im vollständigen Heil aufgeht. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Ich wünsche dir eine solche weihnachtliche Einsicht, eine Sicht auf Gott in Jesus, den Erlöser, in Krippe und Kreuz. Die Weihnachtszeit ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht öffnet sich dein Auge jetzt in dieser Zeit zwischen den Jahren oder auch sonst immer mal wieder, damit du dein Leben aus der Erlösung heraus lebst.